Gut, heute ist der sechste Abend und es soll um die Aufgaben eines Leiters gehen. Der Uwe wird vor allem den Schwerpunkt setzen darauf, dass ich mich auf eine ganz spezielle Gruppe von Menschen als Leiter fokussiere. Und ich werde über drei Aufgabenbereiche sprechen, die wichtig sind, dass wir sie als Menschen, als Leiter beachten und dass wir uns darüber im Klaren sind. Ich will die gleich einfach mal zu Anfang nennen, diese drei Aufgabenbereiche. Und zwar, das ist der erste Bereich der Leitung, der zweite Bereich der Verwaltung und der dritte Bereich des sich um Menschen kümmerns als solchem. Jede Aufgabe, die oder jedes Projekt, das gestartet werden soll, das lässt sich in diese drei Teile gliedern. Der erste Teil ist der Teil der Leitung, dann der Teil der Verwaltung und dann der Teil des sich um Menschen kümmerns. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, dann fallen Aufgaben an im Bereich von Leitung, dann fallen Aufgaben im Bereich von Verwaltung und Aufgaben im Bereich von sich um Menschen kümmern an. Ich werde das einfach nachher auch anhand der Folien so ein bisschen erläutern und erklären, was beinhalten diese einzelnen Bereiche, wie lassen die sich gliedern, wie lassen die sich am besten einteilen. Das Anliegen von dem Ganzen, was ich nachher machen will, ist, dass bei euch einfach so ein Bewusstsein für Teamwork entsteht. Wenn ihr ein Projekt anfangt und der Träger der Vision seid, der Träger von der Vision für irgend so ein Projekt, dass ihr euch von vornherein im Klaren darüber seid, dass es Aufgaben gibt im Rahmen dieses Projektes, wozu ihr nicht begabt seid oder wo nicht eure Stärken liegen. Und es ist wichtig, dass ihr als Leiter da nicht alles in eurer Hand behaltet, sondern von vornherein bereit seid und sagt, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen und sucht nach Leuten, die in der Lage sind, andere Aufgaben umzusetzen. Ich habe das so schmerzhaft erlebt, in Gemeinden oder in Kirchen, Dienstgruppen, Hauskreisen, wo der Leiter, sagen wir mal, eine bestimmte Begabung hatte als Pastor und nicht wahrgenommen hat, dass es zum Beispiel auch Verwaltungsaufgaben gab. Ja? Und die Gruppe irgendwann an diesem Projekt, an diesem Problem gescheitert ist. Ja? Es gibt in vielen Kreisen jemanden, der hat die Leitung und der ist eigentlich ein typischer Pastor. Ja, das ist jemand, der kümmert sich um Leute. Das ist dieser Bereich. Der ist stark da drin, der hat ein Herz für Menschen. Der ist begeistert davon, wenn er beten kann. Der ist begeistert davon, wenn er Beziehung bauen kann. Der ist begeistert davon, wenn er zuhören darf. Das ist so der typische Hirte. Aber er ist zum Beispiel kein Leiter. Er ist nicht jemand, der Vision nach vorne pusht, der Neuland erobert, der auch auf eine gute Art und Weise ein bisschen über die Köpfe von Leuten gehen kann, weil er seine Vision umsetzen will. Ja? Und es ist wichtig, dass wir uns über diese unterschiedlichen Bereiche im Klaren sind und dass wir uns dementsprechend einsetzen und dementsprechend auch andere Personen einsetzen. Dass wir also nicht das Heft in der Hand behalten und meinen, wir müssen alles umsetzen, sondern dass wir bereit sind, Aufgaben abzugeben. Ich vermute mal fast, dass Uwe gar nicht so viel Zeit nachher noch mir lässt, ohne dass er das böswillig will, um das Ganze zu erklären. Ich will noch eine praktische Aufgabe dazu machen, deswegen möchte ich ohne die Präsentation kurz auf die drei Bereiche eingehen. Was betrifft den Bereich der Leitung? Die Aufgabe der Leitung ist es, die Vision vorzugeben. Das ist die Stoßrichtung, in der die ganze Gruppe marschiert. Das ist das Ziel, das umgesetzt werden soll. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Leitung schafft eine Atmosphäre oder eine Wertekultur. Ja? Die schafft Atmosphäre, die trägt dazu bei, dass in einer gewissen Gruppe eine gewisse Atmosphäre eben herrscht. Bei uns im CZK herrscht eine Atmosphäre, die der Uwe geprägt hat. Er zieht gewisse Menschen an, weil er eben Uwe ist und gewisse Werte als Leiter und als Mensch hat. Ja? Vergleichsweise, ein Beispiel, was schon mal so genannt worden war, ist der Friedemann aus der Nehemia-Initiative, ist ein guter Leiter, aber hat ganz andere Werte und dementsprechend hat die Gemeinde einen anderen Charakter. Und so ist es wichtig, dass wir als Leiter Werte setzen und wir uns über diese Werte im Klaren sind. Der dritte Bereich Kann vielleicht jemand rausgehen und dem Uwe noch ein bisschen was reintragen, helfen? Das wäre super. Der dritte Bereich ist der strategischen Planung. Die Leitung übernimmt die strategische Planung. Das heißt, sie hat die Vision vor Augen, aber sie hat auch strategische Eckdaten, die wichtig sind bei der Umsetzung dieser Vision. Der vierte Punkt im Bereich von Leitung ist der, dass ihr Menschen fördert, in ihre Gaben und in ihre Berufung zu gucken. Du bist als Leiter darauf aus, zu sehen, wer hat für was Potenzial. Ja? Du guckst, da ist der, der ist gut in dem, da ist der, der ist gut in dem, den muss ich dahin bringen, den muss ich dahin bringen. Das macht ein klassischer Leiter. Die Eckdaten von Verwaltung sind konkrete Schritte planen. Da geht es nicht um strategische Schritte, sondern da geht es darum, jetzt wird zum Beispiel ein Raum gebraucht. Also müssen wir konkret planen, wo gibt es Räume, Telefonate führen, Menschen ansprechen. Konkrete Schritte planen. Dann geht es darum, die Arbeit im Alltag umzusetzen. Die Verwaltung sorgt dafür, dass konkrete Arbeit im Alltag umgesetzt wird. Das heißt, es wird Papierkram gemacht. Ja, es werden Blätter ausgefüllt. Es werden Arbeiten vor Ort erledigt. Das ist das, was Verwaltung macht. Was macht Verwaltung noch? Verwaltung ist der ganze organisatorische Bereich. Ja, der ganze Bereich der Administration. Ich denke zum Beispiel an unsere große Konferenz Maintain Your Face. Da haben wir eine Vision dafür und die Vision wird von der Leitung umgesetzt. Aber die Verwaltung sorgt dafür, dass das Ganze organisatorisch runtergebrochen wird. Dass da jemand ist, der kümmert sich um die Musiker. Dass da jemand ist, der kümmert sich ums Essen. Dass da jemand ist, der kümmert sich um die ganzen Fahrdienste. Ja, so eine Organisation hat einen riesen so eine Konferenz hat einen riesigen Apparat von Administration und Verwaltung. Da müssen Ordner sein für alles Mögliche. Verwaltungsbereich, ist euch klar. Ja? Aber es ist wichtig, dass wenn ihr ein Projekt anpackt, dass ihr euch über diese Dreiteilung im Klaren seid. Je nachdem, wo eure Gabe liegt, je nachdem schwenkt ihr in diesen Bereich. Ja? Und legt euch da fest und verliert andere Sachen aus dem Auge. Der vierte Bereich bei der Verwaltung ist, dass ihr, fällt mir das noch ein? Lassen wir es bei den drei Bereichen. Der dritte große Bereich ist sich um Menschen kümmern. Da geht es erstens darum, Beziehungen zu pflegen. Ja, da geht es um Menschen. Dass du Beziehungen pflegst, dass du Beziehungen baust, dass du dich darauf ausrichtest, hier möchte ich einfach was, ich möchte Menschen kennenlernen. Ein Projekt kann noch so theoretisch sein, aber lässt sich immer nur mit Hilfe von Menschen umsetzen. Diese Dreiteilung gilt nicht nur für den Bereich von der Kirche, sondern die kannst du in jedem anderen in jeder anderen Aufgabe machen. Ich sehe den Manfred hier vor mir als Zahnarzt. Ja? Du hast als Zahnarzt Leitungsaufgaben, du hast Verwaltungsaufgaben und du hast sich um Menschen kümmern Aufgaben. Ja, du kannst ein guter Leiter sein, ein guter Verwalter als Zahnarzt, aber wenn du dich nicht um Menschen kümmern kannst, wirst du keine Menschen haben. Ist so, ne? Ja? Ihr seht, das sind drei Bereiche, die ihr in jede Aufgabe, in jeden Bereich umsetzen könnt. Ihr müsst gute Leiter sein, ihr müsst Verwalter sein, aber ihr müsst euch um Menschen kümmern. Der erste Punkt war, ihr müsst euch Beziehungen pflegen. Genau. Der zweite Punkt ist, Beziehungen pflegen, wir hatten da auch vier, was war da noch? Ich nehme mal einen, den vierten raus. Der vierte Punkt jetzt speziell für die Gemeinde ist, der ganze Hirtendienst fällt darunter. Ja, alles, was mit Seelsorge zu tun hat, alles, was mit Gebet für Menschen zu tun hat, die ganze Hauskreisarbeit, grob gesehen, ohne dass da, ich bin bewusst, bin, dass da natürlich auch verwaltungsmäßige Aufgaben anfallen, aber fällt in den Bereich des Hirtendienstes. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir im Bereich von sich um Menschen kümmern in der Gemeinde Hirten haben. Ohne dass ich, das ist gut, Uwe, ja. Genau. Da habe ich das nämlich, glaube ich, drauf. Okay. Ich zeige euch gleich noch die Sachen, die ich ausgelassen habe. Sollen wir das jetzt so machen, dass ich meinen Teil einfach kurz durchmache? Okay, gut. Dann ziehen wir das gerade so durch. Ihr versteht es. Brauche ich gar nicht näher erklären. Okay. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Aufgabe anpackt, diese Dreiteilung erkennt. Es gibt Aufgaben in Leitung, Verwaltung und sich kümmern. Wie gesagt, je nachdem, wo euer Herz schlägt, da tendiert ihr hin. Frage an euch, da ist jemand, der hat eine Vision, hat ein Projekt vor Augen, ist aber von seinem Herzen her ein Verwalter. Was passiert mit dem Projekt, wenn er als alleiniger Leiter alles in der Hand behält in 1-2 Jahren? Es kommt nicht vorwärts? Verläuft im Sand. Ja? Irgendwann dreht sich das Ding nur noch um das Erledigen von Aufgaben. Ja, du tust das eine Blatt darüber machen, weil das eben die Bürokratie so vorsieht. Du kommst in ein bürokratisches System. Ja? Wenn du jetzt eine Gemeinde hast, wo ein Verwalter der Leiter ist und niemand anders ranlässt, dann wird die Gemeinde perfekt organisiert sein, aber sie wird kein Wachstum haben. Was passiert mit einem Projekt, wo jemand leitet, der sich ausschließlich, ich skizziere das mal ein bisschen grob, um Menschen kümmert und die anderen Bereiche nicht wahrnimmt? Wird auch stagnieren? Ja? Wird chaotisch? Ja? Dreht sich auch nur um sich selber. Der Bob Weiner, der hat es mal den Kumbaya-Club genannt. Ja? Das ist der Wohlfühlclub. Das sind Gleichgesinnte, die sich bestens kennen und die sich eine herzliche und warme Atmosphäre haben. Aber irgendwann ist da kein Dampf mehr drin. Da fehlt jede Power. Was passiert mit einem Projekt, wo ein Leiter nur auf Leitung Wert legt und die anderen Bereiche nicht wahrnimmt?
Das Heu fällt hinten runter.
Hä?
Das Heu fällt hinten runter.
Das Heu fällt hinten runter, was heißt das?
Dass Leute auf der Strecke bleiben, also dass Leute aus der Gemeinde rausgehen.
Zum Beispiel bei der Gemeinde, Leute gehen aus der Gemeinde raus. Was noch? Beziehungen fehlen. Es kommt letztlich nichts zustande. Du hast große Visionen, du hast große Ideen, aber die Ideen sind eigentlich nur Worte. Sie werden nie runtergebrochen, weil keine Verwaltung da ist, weil niemand da ist, der Menschen das Gefühl gibt, hey, ich bin hier angenommen. Es geht nur darum, irgendwas abzuarbeiten. Ja? Geh nochmal auf Desktop und dann kann ich reingehen. Okay, ich werde jetzt ganz kurz nochmal mit den PowerPoint-Folien zeigen und dann könnten wir gleich die Sache kurz praktisch werden lassen. Ihr versteht, wie wichtig das ist, dass alle drei Bereiche abgedeckt sind. Ja? Wie gesagt, ob ihr einen Hauskreis leitet oder ob ihr eine Zahnarztpraxis führt oder ob ihr eine Gemeinde gründen wollt oder eine Band ins Leben rufen wollt. Ihr werdet Leitungs... Da hinten höre ich ganz groß, höre nicht, aber sehe große Begeisterung. Ja, egal, was ihr macht, es werden Leitungsaufgaben anfallen, Verwaltungsaufgaben und sich um Menschen kümmern Aufgaben. So, da haben wir es. Leiterschaft übernimmt Vision, Werte, Kultur, Förderung von Gabenentfaltung und strategische Planung. Die Verwaltung übernimmt konkrete Schritte planen, Aufgaben vor Ort erledigen, das Mitkoordinieren und Anleiten und Überprüfen. Ja, das sind die typischen Bürokraten. Die sitzen dann da und haben ihr Dokument, erstens, zweitens, drittens, und es muss so gemacht werden, wie das auf dem Papier steht. Das sind Leute, die haben ein Herz für Verwaltung. Ja, das ist wichtig, dass du so Leute hast. Es ist nur gut, dass die Leute da sind, wo sie hingehören. Wenn die Leute Leitungsaufgaben übernehmen, dann ist es furchtbar, weil du hast das Gefühl, alles steht auf der Bremse. Da kommst du nicht voran. Wenn du in der Gruppe von Verwaltern einen Leiter hast, jemanden mit Leiterherz, den du nicht zum Zug kommen lässt, der wird irgendwann gehen, weil er total frustriert ist. Der kann nichts bewegen. Vierter Punkt, sich um Menschen kümmern, Beziehung pflegen, zuhören. Ja, das ist der, hey, schütt mir dein Herz aus. Was ist da drin? Was geht mit dir ab? Der will dir keine Vision vermitteln, sondern der will dir das Gefühl geben, du bist angenommen. Du bist einfach geliebt, so wie du bist. Brauchst nicht Vision haben, brauchst nichts machen, du bist so gut, wie du bist. Menschen helfen und der hat ganz sicher einen Dienst. So, jetzt habe ich eine konkrete Aufgabe an euch. Und zwar, ich möchte, dass wir drei Gruppen bilden. Eine Gruppe übernimmt den ganzen Bereich der Leitung. Die zweite Gruppe übernimmt den ganzen Bereich der Verwaltung und die dritte Gruppe übernimmt den ganzen Bereich des sich um Menschen kümmerns. Aufgabenstellung ist folgendes. Da ist eine Gemeinde in der Stadt. Hat nichts mit uns zu tun, ist einfach eine Aufgabe. Die ist ungefähr 500 Mitglieder groß. Und da ist einer im Leitungskreis, der kommt ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und schon lange hat er eine Vision, dass dort eine Gemeinde gegründet wird. Und die Vision dieser großen Gemeinde in der Stadt ist, dass auch Gemeinde gegründet werden außerhalb. Und nach langem Beten und Überlegen scheint es dran zu sein, dass man so ein Gemeindegründungsprojekt anpackt. Es werden erste Gespräche im Leitungskreis geführt und es scheint sich abzuzeichnen, dass es gut wäre, die Sache mal konkret anzupacken. Wir haben also einen, der eine Vision hat für diese Gemeindegründung. Wir haben erste Schritte eingeleitet, dass sowas gemacht werden soll, eine Gemeinde gegründet werden soll. Und jetzt setzt man sich das Ziel, in einem Jahr eine Eröffnung zu machen. Es sind auch schon Kontakte geknüpft worden zu Leuten, die da mitmachen würden. Und das Interessante ist, dass in dieser Gemeinde, ja, in der Stadtgemeinde, ungefähr 50 bis 70 Leute aus dieser Gegend kommen, die durchaus bereit wären, zumindest ein Teil von denen, dort hinzugehen, weil das einfach viel näher ist für die. Ja, so hätte man einen gewissen Gründungsstamm schon mit dabei. Jetzt möchte ich, dass wir uns knapp eine Viertelstunde, ich würde mal sagen, lasst uns das auf 7 Minuten runterfahren. 7 Minuten, ja, wir sind heute kurz und prägnant, damit wir nicht den ganzen Abend hier sitzen. 7 Minuten Zeit nehmen und in Gruppen kurz austauschen, was müsste in diesem einen Jahr ganz grob in den einzelnen Bereichen angepackt werden. Und ich möchte, dass ihr euch so sortiert, dass ihr dahin geht, wo ihr am meisten Lust dazu hättet. Jetzt möchte ich noch 2 Personen einfach, ohne dass ich sie vorher gefragt habe, bitten, die Moderation in folgender Gruppe zu übernehmen. Carsten, könntest du in der Gruppe der Leitung die Moderation übernehmen? Und Maike, könntest du in der Gruppe der sich um Menschen kümmern die Moderation übernehmen? Ja? Die Ulrike macht das Ganze für den Bereich der Verwaltung. Ja? Das sind die 3 Gruppen. Ich würde sagen, Carsten, wenn du vielleicht so dich hier hinsetzt, in den Bereich hier. Ulrike bleibt gerade, wo sie ist. Und Maike, du bist so im hinteren Feld. Ja? Wie gesagt, seid kurz, prägnant. 7 Minuten habt ihr Zeit. Danach werden wir uns austauschen. Dann lasst uns einfach mal zusammentragen, was so rausgekommen ist. Wie gesagt, konkrete Aufgabenstellung ist, welche Aufgaben müssen in den einzelnen Teilbereichen bis zur Gründung erledigt werden? Ich denke, fangen wir bei Carsten mal an, wenn du gerade die Sache auch ins Mikro sprichst, dass das mit Aufwand ist.
Also in unserer Gruppe hatten wir darüber gesprochen, was das Leitungsteam machen sollte. Und ein wesentlicher Punkt, denke ich, ist die Vision wirklich nicht nur dass diese Vision wirklich Feuer fängt bei den einzelnen Leuten, dass der Funke überspringt, dass es nicht nur ein Kopfwissen ist, sondern dass wirklich die Vision ins Herz fällt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann der 2. Punkt, den wir genannt hatten, war, dass wir das gerne als ein Mission Statement formulieren würden, um einfach auch die Richtung klar vorzugeben, dass es für jeden nachvollziehbar ist. Wir hatten ja gesagt, dass schon 50 Leute in dieser Region leben und da kam der Impuls, die natürlich sehr stark mit einzubeziehen und auch zu fragen, was sind die Bedürfnisse der Leute, die in dieser Region leben? Gibt es dort ganz spezielle Bedürfnisse, um einfach auch zielgruppenorientiert arbeiten zu können? Und ein bisschen später haben wir gesagt, okay, nach einem Jahr müsste man an für sich die Ziele, die man sich gesetzt hat, überprüfen. Das wäre das eine. Und das zweite, denke ich, die Motivation lässt ja einfach nach. Leitung heißt nicht, einen Kickstart zu geben und dann die Kugel rollen zu lassen, sondern immer wieder auch ein bisschen anzuschocken, sage ich jetzt mal. Und das wäre für mich zum Beispiel alle halbe Jahre oder alle Jahr, nee, alle halbe Jahre maximal, einfach so muss ja nicht lang sein, aber so ein Visionsabend oder so, dass die Vision einfach weiter sich entwickelt. Ein abschließender Punkt war, dass man gerade insbesondere in der Gründungsphase sich nicht zu stark divergiert, sondern dass man zusammenbleibt als ein Team, schon vielleicht den einen oder anderen Schwerpunkt hat, aber dass man nicht jetzt gleich mehrere Ressorts bildet. Okay.
Danke. Ihr seht, der wichtigste Bereich, was Leitung angeht, ist der Bereich der Vision und der Motivation. Davon lebt das ganze Projekt. Ja, egal, was es jetzt ist, in unserem Fall eine Gemeindegründung, aber es kann jedes andere Projekt sein. Das Projekt lebt von der Vision und von der Motivation. Und die schaffst du nicht, indem du Verwaltungstätigkeiten machst oder dich um Menschen kümmerst, sondern indem du Leitung ausübst. Ja, das hat was mit einem brennenden Herzen zu tun, dass du, wo du in der Lage bist, dieses Feuer zu kommunizieren. Das ist die Hauptaufgabe von Leitung. Und das andere sind eben Sachen, die würde ich jetzt unter strategische Planung, da ist ein falsches Wort mit drin, fassen, dass man sich überlegt, wer kann rechtzeitig mit ins Boot genommen werden. Ja? Die ganze Phase der Gemeindegründung muss begleitet sein davon, dass du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. Ja? Das würde dann schon mehr in den Bereich der Verwaltung gehen. Du brauchst jemanden, der Lobpreis macht, du brauchst jemanden, der predigt und so weiter. Ja? Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen, die unter den, das Thema Leiterschaft fallen. Okay, kommen wir zum zweiten Bereich, der Bereich der Verwaltung. Was habt ihr, Uli, rausbekommen?
Da wäre es natürlich super gewesen, wenn man gleich einen ganzen Plan aufstellen können, so einen Zeitplan und so. War leider nicht möglich wegen der 7 Minuten. Wir haben gesagt...
Es waren 8.
Also wir haben gesagt, dass als erstes ist mal wichtig, dass man alle Leute zusammentrommelt, die da mitmachen wollen. Und dass man da auch gleich Adressenlisten austauscht und auch die Fähigkeiten ein bisschen festlegt. Wer hat wo Fähigkeiten? Und dass man diese Treffen auch regelmäßig macht, dass sich daraus auch mehr entwickeln kann. Aber das ist ja bei euch auch ein bisschen angeklungen. Dann haben wir die anderen Punkte haben wir einfach aufgeschrieben, weil wir einfach gesagt haben, das ergibt sich dann. Das sind Räume, dass man nach Räumen schaut, Computer, Eröffnungsfeier. Dann, dass man festlegt, wo es noch Leiter, also jetzt außer dem einen, der das eh schon fest auf dem Herzen hat. Dann Struktur nach innen und außen so ein bisschen festlegen. Dann einen Verein gründen, in der Stadt anmelden. Dann Kontakte zu anderen Gemeinden und Vereinen gucken, dass man die hat. Und ein bisschen vielleicht auf die Zielgruppe von dem Ort gucken. Also nicht, dass man da in einen Ort geht, wo sehr viele Rentner wohnen und man eine sehr junge, jugendliche Gemeinde dann gründen will. Oder so, also dass man einfach da drauf mal schaut. Und natürlich auch... Ja, kann auch dran sein. Ne? Und was noch ein wichtiger Punkt ist, die Finanzierung. Dass man guckt, wie trägt sich das Ganze von der Muttergemeinde oder aus Spenden von den 50 und ein Rundmail einfach anlegt, ein Infonetz von denen, die am Anfang da mitmachen.
Super, sehr gut. Da war jemand am Werk, der ein echtes Herz hat für Verwaltung. Es ist wichtig, dass da wirklich Leute sind, die ein Herz haben dafür. Wenn du jemanden mit Leitungsberufung und Begabung da schwerpunktmäßig einsetzt, der wird da auch irgendwann ganz verrückt werden. Ihr seht auch eine Sache, die Bereiche lassen sich in der Praxis natürlich nicht so voneinander trennen. Ja, die fließen ineinander über. Es ist wichtig, dass da eine echt gute Zusammenarbeit auch da ist. Zum einen, dass man sich drüber im Klaren ist, es muss Verwaltung erledigt werden. Und wenn man dafür jemand eingesetzt hat, dass da ein echtes, ein Austausch da ist. Sonst reibt man sich aneinander oder macht Sachen doppelt. Ganz, ganz wichtig. Maike, der dritte Bereich.
Okay, da es ja um Menschen geht, haben wir uns überlegt, wie das ist dann, wenn die Gemeinde besteht, dass man einfach halt die Leute, wenn die reinkommen, dass man halt einfach guckt, wie die aussehen, oder also nicht, sich nicht abschrecken lässt und nicht Vorurteile hat, der sieht jetzt so aus und der passt mal und der passt mal nicht so, dass man einfach da ein bisschen sensibel ist drauf und sich nicht abschrecken lässt einfach, ja, wer jetzt reinkommt, ob das ein junger oder alter ist einfach, dass man halt irgendwie so ja, einen Begrüßungsdienst dann macht und dann halt die Leute informiert halt, wo was ist und wer vielleicht für was verantwortlich ist, sie dann auch einladet auch in Hauskreise, dort weiterhin die Beziehung pflegt mit den Leuten einfach, bis weitergehen zur Seelsorge einfach, Lebenshilfe den Leuten gibt. Es kommt halt auf die Nöte von den Menschen an, wo halt dann da kommen. Ja, dass man einfach an Kinderdienst halt, dass man halt auf die Jugendlichere dann eher sich mehr konzentriert, wenn das jemand macht. Danach, also gerade Tegedienst, einfach so, dass man in Gespräche kommt, dass man einen Infotisch vielleicht macht, einfach so ein, wie man jetzt auch hinten bei uns in der Gemeinde hat, so ein Gemeinde-Infotisch auch. Ja, so Partys organisiere, Grille, das fällt dann wieder an die Verwaltung, aber das, dass man auf den Partys dann einfach mit den Leuten sie einladet, sie mitnimmt oder also dann fällt es wieder ein, dass man einen Fahrdienst vielleicht machen kann, für Behinderte einfach, dass man sich da ein bisschen guckt, Raum schafft für Behinderte, wenn sie mit Rollstühle kommen, dass man Krankenhausbesuche macht, Telefondienst anbietet, sie zum Essen einlacht, also nach dem Gottesdienst vielleicht noch irgendwo noch geht mit ihnen oder sie zum Mittagessen einladen, dann zusammen in den Gottesdienst kommt. Ja, das war so die Sache, wo man und dann halt, ja, die Leute einfach, wo mit Leuten zu tun haben, müssen halt einfach ein offenes Ohr haben für die Leute, Zeit haben, Geduld haben, mutig sein, auf Leute zuzugehen. Weil es ist manchmal auch Überwindung, wenn neue Leute reinkommen und die sehen vielleicht komisch aus. Und gerade wenn es ja Leute von der Straße sind, dass man sich nicht abschrecken lässt von sowas, sondern einfach sie so annimmt, wie sie sind halt. Ja, das war eigentlich so der Hauptpunkt.
Super. Danke euch dreien und der Gruppe. Spitze. Ich komme gleich auf Fragen. Lass das gerade noch mich kurz abschließen. Ihr seht, auch hier ist es ist wichtig, dass wir diesen Bereich des sich um Leute kümmerns wahrnehmen. Ich möchte eine Sache ergänzen zu all den vielen Sachen, die jetzt speziell die Maike gesagt hat. Es ist ganz wichtig beim Projekt in einer gewissen Gründungsphase, dass Beziehungen so stark sind, dass sie Probleme und Schwierigkeiten aushalten. Ja? Dass ein Netz gebaut wird zwischen den Trägern der Vision, das in der Lage ist, durch dick und dünn miteinander zu gehen. Und das heißt, vor allem wenn du da sehr viel Leiter drin hast, die einfach nur so pushen und powern, dass man von Anfang an sich darüber im Klaren ist, wir müssen in unseren Terminen Zeiten uns nehmen, in denen wir nur Beziehungen bauen. In denen es uns nicht um eine Aufgabe geht, in denen es uns nicht darum geht, irgendwas umzusetzen, sondern wo wir einfach nur sind, Menschen sind, Spaß haben, Hobbys ausleben, gemeinsam irgendwas machen. Ganz wichtig, weil sonst irgendwann dreht das Projekt durch, weil es wird zu heiß. Ja, da ist einfach nur noch Arbeit, Reibung und man verliert sich in den Aufgaben und zieht sich nicht mehr als Mensch. Okay, jetzt noch Fragen, Manfred.
Ja, wir waren vorhin auch beim Sammeln unserer Bibel an der Stelle angekommen und gesagt haben, ja, die geistige Komponente, woher hat leider die Vision letztendlich eigentlich von Gott, gell?
Ja.
Thema Gebet, wie kann man das hier in diesem Schema unterbringen oder wie wird man das formulieren?
Ich will ganz kurz dazu noch was sagen. Das letzte Mal, denke ich, haben wir den Punkt Vision so versucht anzureißen. Ja? Die Vision ist eine Sache, die muss von Gott kommen. Jeder Bereich muss von Gebet begleitet sein. Der Bereich der Verwaltung genauso wie der Bereich des sich um Menschen kümmerns. Diese Komponente habe ich heute mal so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist der ganze Bereich der Charakter, das ist der ganze Bereich der Vision, den wir letztes Mal gemacht haben. Und Uwe wird das übernächste Mal, wenn er dran ist, ganz stark da auch nochmal drauf eingehen. Deswegen einfach mal so in der Kürze. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Okay. Dann würde ich sagen, gebe ich einfach nahtlos an Uwe über.
Ja, herzlich willkommen. Zunächst mal Entschuldigung für mich, wir hatten ein bisschen technische Probleme mit unserem Drucker. Heute gibt es nämlich eine ganze Menge für euch. Und da hat er irgendwie, ist ein bisschen in die Knie gegangen. Aber wir haben es dann doch geschafft. Jetzt hat Marco das Bild weggemacht, aber das ist nicht schlimm. Vielleicht habt ihr es noch so vor dem geistigen Auge. Leiterschaft, Verwaltung sich um Menschen kümmern. Es ist sehr interessant, dieses Dreier-Thema findest du auch ganz stark in Gemeinden. Jede Gemeinde hat so eine Prägung. Ne? Es gibt die sehr stark Leiterschaft, visionshaft orientierte Gemeinde, die stark orientierte Gemeinde. Jetzt mache ich euch mal das Bild weg, dass ihr mir da nicht hinguckt. So. Die eher von der Verwaltung, also von den Managementstrukturen geprägt ist, und die hirtliche Gemeinde. Und was denkt ihr, was das CZK für eine Gemeinde ist? Welche? Bitte? Leiterorientierte Gemeinde, richtig. So, und das ist auch interessant, da kann ich auch ganz offen darüber reden. Wir haben in den letzten Jahren, wenn uns Leute nach einer Weile verlassen haben, waren das häufig Leute, die nicht im Bösen, sondern Leute, die ganz stark eine familienorientierte Umgebung gesucht haben. Ne? So, und das Ding ist nun das, die Frage, was kann auch eine Gemeindeleitung machen? Ne? Muss man sich jetzt komplett von der Gemeinde zu der Gemeinde hin mutieren? Das denke ich nicht, sondern wir, die jetzt ein starkes Gewicht im visionären, apostolischen, im Vorangehen haben, müssen einfach gucken, wie können wir zum Beispiel jetzt Strukturen schaffen, um den Bereich des Familiären, des Pastoralen, vielleicht auch des Managements mehr zu stärken. Das heißt aber, wir werden trotzdem nie so die typische Familiengemeinde, die sich stärker nach innen orientiert sein. Und deswegen muss ich auch mal sagen, ich empfinde es gar nicht als schlimm, dass es viele Gemeinden gibt. Denn ich glaube, dass Gott auch viele Gemeinden geschaffen hat, weil es verschiedene Aufträge gibt. Und ich glaube nicht, dass das Reich Gottes darin besteht, dass alle Christen gleich sein müssen. Das wäre ja furchtbar langweilig. Ne? Und so denke ich, gibt es, das ist interessant, das Reich Gottes ist ein Leib. Und im Leib haben die verschiedenen Glieder ja auch verschiedene Funktionen. Und so glaube ich auch, dass die Gesamtheit der Gemeinden verschiedene Funktionen im Reich Gottes erfüllen. Wäre das nicht so, wäre es wieder ein Leib, der nur aus Armen oder nur aus Köpfen oder nur aus Augen bestünde, ja. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig zur Identifikation, dass wir verstehen, wir selber sind unterschiedlich gepolt, das ist okay, wir müssen nicht krampfhaft jemand anders werden. Unsere Gemeinde ist unterschiedlich gepolt, sie müssen nicht krampfhaft eine andere werden. Unser Hauskreis ist unterschiedlich gepolt, er muss nicht krampfhaft ein anderer werden. Mein Dienst ist unterschiedlich gepolt, muss nicht krampfhaft ein anderer werden. Wir müssen nur gucken, wo können wir in einer gewissen Weise balancieren, dass wir nicht absolut einseitig sind, absolut in der Schräglage hocken. Das ist mir einfach nochmal aufgefallen, um das Ganze auch nochmal praktikabel für uns sein zu lassen, auch mal ganz bewusst unsere Lebenssituation zu adaptieren. So, jetzt steige ich dann mal mit meinem Laptop ein. Wir können ja vielleicht nochmal kurz die Fenster aufmachen. Dann könnt ihr nochmal eine richtige Sauerstoffdusche nehmen. So, das Thema, das ich heute Abend noch mit euch durchsprechen werde, ist der Themenbereich, wo setze ich Prioritäten und Schwerpunkte als Leiter? Und wir werden zwei Bereiche heute Abend ein bisschen besetzen. Das heißt einmal Prioritätenfindung, was sind Prioritäten, wieso brauchen wir sie? Dann möchte ich euch ein bisschen mit dem 80-20 Pareto-Prinzip mal bekannt machen. Wir werden dann noch über die vier Zeitquadranten von Stephen R. Covey sprechen. In dem Programm steht auch noch rhetorische Prinzipien, aber ich hatte im Gefühl, dass das besser passt in die übernächste Session, die ich mache, wenn ich über Vision lernen werde. In der übernächsten Session geht es um Vision, wie erlangt ein Leiter eine Vision, wie bleibt er in der Vision und dann das ganz Wichtige, wie gibt ein Leiter die Vision eigentlich weiter? Vision Casting im Business Englisch. Wie kommuniziere ich meine Vision? Und da passen natürlich sehr gut rhetorische Prinzipien rein. Rhetorik ist ein sehr wichtiger Faktor. Wenn ein Leiter kann bombige Ideen haben, aber wenn er nicht imstande ist, seine Ideen zu kommunizieren, was ist dann? Das ist wie eine Flasche Parfüm, die nicht aufgemacht wird. Ne? So, man kann sie sehen irgendwo, aber man kriegt nicht das Ganze irgendwo mit. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch als Leiter rhetorische Fähigkeiten erlernen. Ich kann mich versichern, es gibt Naturtalente im Reden, aber man kann bis zu einem gewissen, und das ist ein recht hoher Grad, auch rhetorische Fähigkeiten erlernen. Da möchte ich jedem Mut machen. Wir haben auch schon mal ein Seminar gemacht, das werden wir auch im Life College auch wiederholen und noch intensivieren. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber das machen wir dann übernächstes Mal, weil es einfach von der Thematik dann besser zusammenpasst und es gibt Einfluss. So, wie setze ich Prioritäten als Leiter? Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da fiel mir immer oder fällt mir auch immer wieder die Geschichte von unserem guten Mose ein. Habt ihr vielleicht schon gelesen? Am anderen Morgen setzte sich Mose mit dem Volk, um Recht zu sprechen. Das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es nicht alleine ausrichten. Jesus, wir beten jetzt noch einmal um Kraft und Weisheit für diese zweite Portion. Herr, der Abend ist natürlich lang, wir haben einen harten Tag hinter uns, aber wir bitten noch einmal um Frische. Vater, wir wollen nicht nur im Kopf berührt werden, wir wollen im Herz berührt werden. Ich bete, Heiliger Geist, dass du genau das zu unseren Herzen bringst, was auch für unsere Lebenssituation als Leiter, als Personen in Leitungsautorität wichtig ist. Herr, mach es lebendig in unserem Herz und erinnere uns, wenn wir in diese Situation kommen, an das, was du uns heute Abend einfach beibringst. Amen. Leitung hat früher oder später immer etwas mit Prioritäten und Schwerpunkten zu tun. Und es spielt dabei keine Rolle, ob du nur deine Familie leitest oder vielleicht 3 oder 30 oder 300.000 Menschen. Auch wenn du nur Chef deiner Familie bist, dann hast du etwas zu leiten. Du leitest zunächst mal dich selber, dann bist du der Leiter für deine Kinder, sofern du welche hast, oder für deinen Ehepartner, wenn er sich denn leiten lässt. Ne? Okay, gehört nicht zum Thema. Aber du musst Prioritäten setzen. Und in der Seelsorge merken wir das oft genug, dass selbst im kleinsten Bereich oft die Verschiebung von Prioritäten oder das Nichtsetzen von Prioritäten zu Problemen führt, wo die Beziehungen drunter leiden, Lebensqualität drunter leidet und man selber drunter leidet. So Prioritäten, Prinzipien können uns helfen, das Richtige im richtigen Moment und am richtigen Ort zu tun. Und darüber wollen wir einfach ein bisschen heute Abend lernen. Für uns alle hat der Tag 24 Stunden. Egal, ob du reich bist oder arm bist, schlau bist oder weniger schlau bist, weiß, schwarz, grün, gelb, für jeden von uns hat der Tag 24 Stunden. Das heißt, Gott hat uns allen ein bestimmtes Maß an Zeit gegeben und es liegt dann an uns, wie kaufen wir diese Zeit aus. In der Bibel steht ja irgendwo, kaufe die Zeit weise aus. So, und wie können wir das, was uns zu tun angewiesen ist, sei es vom Herrn, sei es von unserem Arbeitgeber, sei es von unseren Missionen, die wir haben, wie können wir das in diesen 24 Stunden so effektiv wie möglich tun. Und unter effektiv verstehe ich nicht, so viel wie möglich zu tun, sondern das, was wirklich wichtig ist, in einem Aufwand an Zeit und Energie zu verrichten, der mich und alle Beteiligten auch noch gut und glücklich leben lässt. So, wir haben nämlich eine Zeitströmung, einen Zeitgeist im modernen Management, im modernen Business, in der Geschäftswelt schlechthin, der da sagt, wir müssen immer mehr in immer weniger Zeit tun und das immer besser. Ohne dabei, und das habe ich in Klammern gesetzt, das sagt mir nämlich keiner, an die langfristigen Folgen zu denken. Ich war 20 Jahre bei einem der größten Dienstleister der Welt im mittleren Management tätig, im Marketing. Und ich habe über diese 20 Jahre einen Prozess erlebt, der mich mehr und mehr erschreckt hat. Es wurden immer mehr Stellen gestrichen und immer mehr Arbeit wurde auf immer weniger Menschen verteilt. Gleichzeitig hatten diese Menschen aber alle nur das gleiche Maß an Zeit zur Verfügung. Das heißt, in derselben Menge an Zeit immer mehr Arbeit. So, und das ist etwas, was einem heute mehr und minder auch in vielen Managementtechniken suggeriert wird. Wie können wir effizienter werden? Effizienz bedeutet, in der vorhandenen Zeit noch mehr reinzupacken, um noch mehr zu erreichen. Der Effiziente ist heutzutage oft nur der, der bis zum Umfallen schaffen kann, zwar respektable Resultate vorweist, aber niemand sagt ihm, wie lange das durchhält. Wenn wir gerade mal im Bereich von Management, da muss man gar nicht mal ins Top-Management gehen, das geht mittlerweile schon bis runter, leitende Angestellte schaut, dann trifft man immer häufiger auf zerbrochene Ehen, zerbrochene Beziehungen, Freundschaften, zerstörte Gesundheiten, eine immense Häufung von Herzkrankheiten, Burnouts, seelischen, psychischen Burnouts. Und diese Dinge pflastern den Weg modernen Leistungsdenken. So, dieses moderne Leistungsdenken gleicht einem Laufrädchen, in dem man immer schneller rennt und man kommt eigentlich doch nicht vorwärts. So, und davon reden wir nicht. Das ist auch nicht das Prinzip im Reich Gottes. Ich werde am Sonntag über das Thema predigen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere zufallen. Gott hat so massiv am Montag den ganzen Tag zu mir zum Thema gesprochen. Ich würde am liebsten jetzt schon anfangen.
Am Montag schon.
Ne? Das ist krass, ne? Ich bessere mich. Meine Frau schimpft immer mit mir, dass ich erst am Freitagabend mit der Predigt anfange. Und dann sagt sie mir, da ist doch Wochenende. Ja. Okay, das Teuflische an dieser Form von Management ist das, dass es am Anfang recht gut klappt. Und am Anfang bist du oft auch jung und motiviert, du merkst das gar nicht. Du kannst dann locker mal 5 Jahre, 6 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre in diesem Irrsinnstempo rennen. Aber irgendwann kommt früher oder später der Breakdown. Das Schlimme ist nur, nach einer gewissen Zeit gewöhnst du dich an diesen Speed. Dein Körper gewöhnt sich an die ständigen Adrenalinausstöße. Der wird nämlich süchtig danach. Und du gewöhnst dich unter anderem auch vielleicht an einen gewissen Lebensstil, vielleicht auch an eine materielle Versorgung, die du durch diesen massiven Einsatz erreichst, auf die du vielleicht nicht mehr verzichten möchtest oder dein Ehepartner will nicht mehr verzichten drauf und dann hängst du in dieser Tretmühle drinnen. Und ein Runterfahren ist fast unmöglich. So, davon reden wir nicht. Aber interessanterweise war unser Freund Mose in einer ähnlichen Gefahr. Er meint es gut und er richtete ein Millionenvolk. Ihr müsst euch vorstellen, das waren 3 Millionen Menschen, vermutet man. Das war nicht ein Häuflein von 4000 Leuten, das waren fast annähernd 3 Millionen Menschen, die mit Mose durch die Wüste aus Ägypten zogen. Das müsst ihr jetzt mal vorstellen, ne? Eine 3-Millionen-Stadt. Was ist eine 3-Millionen-Stadt in Deutschland? Berlin, haben die so viel? Vielleicht. Stell dir vor, ganz Berlin kommt zu dir jeden Morgen und dann wollen sie von dir Rat haben. Ne? So, und Jethro, sein Schwiegervater, sieht es und er weist ihn auf diese negativen Folgen hin, ne? Wo er zu ihm sagt, du machst dich zu müde und das Volk, das mit dir ist. Du machst dich müde, Burnout und das Volk, die Mitarbeiter. Wenn wir falsche Prioritäten setzen und wir haben Mitarbeiter machen wir auch unsere Mitarbeiter kaputt. So, Mose hatte zu diesem Zeitpunkt offensichtlich keine klare Vorstellung von seiner Rolle Er dachte, er sei der Einzige, der imstande ist, den Leuten so den Gotteswillen nahezubringen, weil Gott ja zu ihm gesprochen hatte. Und er war in der Gefahr, sich in den Details seines Jobs zu verlieren. Und das ist die Gefahr für uns auch als Leiter, wenn wir keine Prioritäten setzen. Wir verlieren uns in der Aufgabe. Und dann rennt uns die Zeit davon. So ein Jitro gab dem Mose ein relativ gutes Management mit auf den Weg, ne? Er sagte, gehorche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott. Bringe ihre Anliegen vor Gott und tue ihnen die Satzung weisen kund, dass du sie lehrst auf dem Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem unrechten Gewinn feind sind um. Diese setze über sie als Oberste über 1150 Zehen. Dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach es dir leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet. Und dieses ganze Volk kann, sehr wichtig, mit Frieden an seinem Ort kommen. Manchmal denken wir, Gott gibt uns etwas auf und wir müssen dann wie die Chaoten losrennen. Aber Gott gibt zu dem, was er uns aufträgt, interessanterweise auch Weisheit. Wir müssen nur lernen, diese Weisheit zu finden, die weisen Ratgeber vielleicht auch ausfindig zu machen. Und wenn die Ratgeber zu uns sprechen, auf sie hören. Und Gott sandte Jitro zu Mose. Und er, eigentlich sprach Gott wie ein Vater zu Mose. Ne? Mach es dir leichter. Dann wirst du das, was Gott dir gebietet, richtig ausrichten können. Manchmal haben wir nur einen Auftrag und wir meinen, das muss halt hart sein, das ist die Gottesarbeit, müssen wir kämpfen bis zum Umfallen. Das stimmt aber nicht. Gott ist kein Kuhtreiber, der uns bis zum Umfallen über die Piste jagt. Ne? Gott ist aber auch kein Tante-Emma-Laden, wo wir nur da sitzen. Ah, oh, oh, Herr. Okay, ihr wisst, was ich meine. Gut, fassen wir das mal zusammen. Folgende Prioritäten, die zu einer effektiven Leiterschaft führen, sehen wir in Jitros Rat. Das Konzentrat aus diesem langen Vers, und das kann uns einfach weiterhelfen, wenn wir das befolgen. Erste Priorität war im Vers 18, 19, Jitro rät ihm, du als Leiter suche Führung von Gott. Er sagt, Mose, dein Job ist die Kommunikation mit Gott aufrechtzuerhalten für das ganze Volk. So, wenn du Leiter bist, dann ist dein allererster Job, und dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob du deiner Familie vorstehst, deiner Firma vorstehst, deiner Abteilung vorstehst, der Gemeinde vorstehst, deinem Hauskreis vorstehst, dann ist ein Teil deines Jobes. Du musst für dich selber Gott suchen, das ist deine private, persönliche Zeit mit Gott für dein Leben. Und parallel dazu ist es dein Job, für die Aufgabe, die du bekommen hast, auch Gottes Rat und Hilfe zu suchen. Das ist das, was ich versucht habe, euch am Sonntag auch zu vermitteln. Tun wir, was wir tun, richtig oder tun wir das Richtige? Wir können in immensen Aktivismus verfallen und es ist voll daneben. So, die erste und wichtigste Priorität, die wir uns als Leiter setzen sollten, ist, ausreichend Zeit sicherzustellen, in der wir Gott suchen. Das ist keine verschwendete Zeit. Es sei denn, du schläfst süß und selig dabei. Wobei es ja manchen auch der Herr im Schlaf gibt. Steht ja auch in der Bibel, ne? Nicht immer, aber immer öfter vielleicht. Okay. Führung von Gott suchen. Das sagt der Jitro. Such du die Führung für das Volk. Und wenn du dann den generellen Willen hast, dann, sagt er als nächstes, dann lehre ihn, ne? Das ist das 18, Kapitel 18, Vers 20. Und da sind wir beim Vision und Mission Casting. Suche den Willen Gottes und dann lehre das Volk. So, dein Job ist von Gott zu hören. Anschließend gehst du in deine Familie, in deine Firma, in deinen Hauskreis, in deine Gemeinde. Und dann tust du dort das, was du vom Herrn gehört hast, kund. Mit Begeisterung, mit rhetorischen Fähigkeiten, die du übernächstes Mal lernst. Und dann hören die Leute von dir. Das ist dein Job als Leiter. Dein Job als Leiter ist, für die Gruppe, die du leitest, den Willen Gottes zu finden. Es ist nicht die Aufgabe der Gruppe. Ich habe so schwer dann getan, das zu lernen als Pastor, als Leiter.
zu erkennen, dass ich auch viel Zeit nehmen muss, um den Willen Gottes für die Gemeinde zu suchen. Ich bin vom Naturell her eher ein Wühler, ein Schaffer und ein Macher und renne Gott gern voraus. Und im Moment nimmt mich Gott richtig gut in die Mangel und zwingt mich in Liebe, sehr liebevoll, ihn zu suchen und den Willen für die Gemeinde zu suchen. Und ihr glaubt es gar nicht, wie du manchmal dann denkst, du kommst ins Büro und dann sagt eine Stimme, jetzt setz dich mal auf dein schönes neues Sofa, schlag deine Bibel auf und werd mal still. Ja, aber ich muss jetzt die Post durchgucken und dann muss ich mit der Gabi sprechen und dann kommt vielleicht, ich kann doch die Büro nicht das alles alleine machen lassen. Und wenn mich dann vielleicht jemand erwischt, wie ich da sitze und Bibel lese. Okay? Ich weiß nicht, geht euch das manchmal auch so? Also seid ihr alle best. Wem geht's genauso? Aha, das sind die Ehrlichen. Halleluja. Aber der Herr wird uns segnen. Amen. Der Herr wird uns helfen, weil er uns liebt. Ja? Und er hat uns ja auch ein Stück weit so gemacht. Nur wir müssen in Balance kommen. Das ist das Problem. Und die, denen das ganz leicht fällt, die das Sofa sehen, sofort ins Sofa rutschen, aber dann vergessen aufzustehen, ne? Die liebt Gott auch und die hat Gott auch so gemacht, aber denen hilft er, in die andere Weise balanciert zu werden. Amen? Amen. Okay. So, das ist das Nächste. Dein Job und Priorität als Leiter ist dann, nachdem du von Gott gehört hast, in einer guten Weise, gib es an die Leute weiter, die du führen musst. Die nächste Sache ist dann, die Vitro dem Mose aufgibt, 18,21, die Identifikation und die Rekrutierung von Co-Leitern und Mitarbeitern. Sieh dich nach redlichen Leuten um. Also, um redliche Leute zu finden, musst du erstmal auf die Suche gehen, identifizieren. Der nächste Job in deiner Familie, Firma und so weiter ist, wie kann ich Verantwortung delegieren? Und vor allem, delegieren heißt nicht einfach, ach, da steht einer rum, hey, mach du das. Das kann voll ins Auge gehen. Ja? Delegation bedeutet, ich muss auch zuerst identifizieren, was möchte ich delegieren. Dann muss ich rausfinden, wo sind die Leute, an die ich delegieren kann mit den richtigen Fähigkeiten. Denn sonst hast du Chaos pur. Dann hast du zwar delegiert, aber hast hinterher noch mehr Arbeit, weil du nämlich dann die Scherben aufräumen kannst und es dann selber machen kannst. Das führt aber auch wieder darum, dass viele Leiter dazu Angst haben zu delegieren. Ha, ich mache es lieber selber, bevor ich das dem lang erkläre. Das ist tödlich. In Delegation reinzukommen, ist auch immer erstmal ein Prozess, wo du dir klar sein musst, du musst jetzt erstmal in einen anderen investieren. Du kannst nicht erwarten, dass er sofort 100% drauf hat. Aber langfristig hast du einen Riesenerfolg. Im Moment geht vielleicht alles etwas langsamer. Aber langfristig hast du dann einen verlängernden Arm, ein verlängertes Bein, das dir wieder eine ganze Menge an Freiraum einräumt für die Tätigkeiten, für die du eigentlich zuständig bist. So, und das ist der Punkt, die Identifikation und anschließend Rekrutierung. Das heißt, ich muss die Leute natürlich auch wieder, ich muss ihnen eine Vision vermitteln. Ich muss ihnen ihre Mission schmackhaft machen. Ich muss sie ins Boot reinholen. Das ist leichter, wenn ich Arbeitgeber bin und sage, kriegst ein gutes Gehalt, hurra. Aber sehr schwer, wenn du zum Beispiel Non-Profit, ne, ehrenamtlich zu rekrutieren. Das ist die höchste Form der Rekrutierung. So, und diese beiden Dinge sind die Aufgaben eines Leiters. Und zwar ab dem Moment, wo sein Bereich langsam größer wird. Musst du machen. Ansonsten geht es wie dem Mose, 1000 Leute um dich rum und du kommst überhaupt nicht zum Wesentlichen. Mose hätte das Volk eigentlich gar nicht mehr führen können, weil er nur noch mit Summ, 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 Brumm, Brumm, Brumm umlagert war. Okay? Letzter Punkt, vernünftige Arbeits- und Entscheidungsprozesse etablieren. Ich möchte einfach nochmal zurückgehen. Das sehen wir dann hier, wo er sagt, nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringen Sachen aber sollen sie selber richten. Das ist der Punkt, vernünftige Arbeits- und Entscheidungsprozesse etablieren. Du musst, nachdem du Co-Leiter rekrutiert hast, Helfer, Mitarbeiter rekrutiert hast, ihnen auch eine klare Arbeitsanweisung geben. Du musst klar definieren, was ist ihre Aufgabe, was ist ihre Rolle, was sind ihre Grenzen. Was ist ihr Lohn? Was ist ihre Strafe? Ne? Klar, Quatsch. Ich meine, aber auch ganz offen reden, ja, über die Folgen. Ne? Wenn das nicht klappt, wenn das Projekt da nicht fertig wird, dann erleiden wir als Organisation die und die Folgen. Ne? Also da scheitert auch oft vieles, dass
dann wir haben zwar Mitarbeiter, aber wir kommunizieren ihnen nicht klar. Ich mache bei einigen Gemeinden nebenher Coaching und da komme ich oft auch mal in Gemeinden, wo wir dann auf Problemfelder stoßen und wenn man dann mit den Mitarbeitern redet, dann sagen sie ja, mir hat nie jemand gesagt, was ich eigentlich tun muss. Und wenn du dann rückfragst beim Leiter, dann hörst du manchmal so, ja, aber das sieht man doch, was getan werden muss. Ne? Das muss man doch sehen. Fakt ist aber, viele Leute sehen eben nicht. Du bist vielleicht so begabt, dass du siehst, was getan werden muss, aber viele Leute haben die Fähigkeit nicht und diese Leute muss man anlernen, man muss ihnen klare Aufgaben geben, man muss den Aufgabenbereich klar abstecken, man muss ihnen ihre Kompetenzen klar abstecken und dann haben die Leute ein sicheres Umfeld. Ich weiß nicht, Marco, hast du schon über Job Descriptions gesprochen? Komm, ist das drin? Also das ist, Job Description ist in eurem Text drin. Du erstellst eine klare Jobbeschreibung. Was ist zu tun? Okay? So, und wenn wir das alles tun, dann haben wir diese Einhaltung gesunder Prinzipien führt zu einem gesunden Erfolg und inneren Frieden. Gesunder Erfolg heißt, niemand bleibt auf der Strecke, ich nicht als Leiter, die Mitarbeiter nicht. In mir ist Frieden, ich habe keinen Burnout, ich habe keinen Hochbluthochdruck und bla bla bla. Das ist das, was Jethro sagt. Das ganze Volk und du wird mit Frieden an seinen Ort kommen. Amen. Okay, und ausgehend vom Raten und des Jethro an den Mose möchte ich euch kurz zwei Modelle vorstellen, die uns als Leiter helfen können, unsere Zeit und Ressourcen so gut wie möglich einzusetzen. Das sind, wie gesagt, Hilfsmittel. Es gibt sehr viele Management- und Hilfsmethoden. Das sind zwei Methoden, die mir persönlich aufgefallen sind, von denen ich denke, sie sind einfach zu verstehen und relativ einfach auch umzusetzen und können sehr schnell sehr viel Ordnung in unsere Prioritäten reinbringen. Das ist einmal das Pareto-Prinzip oder auch 20-80-Prinzip oder 80-20 und die vier Zeitquadranten nach Stephen R. Covey. So, wer war Pareto? Wilfredo Pareto war ein italienischer Volkswirt und Soziologe. Er hat 1848 bis 1923 gelebt. Und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts durch statistische Untersuchungen herausgefunden, dass 20% der Familien in Italien 80% des italienischen Volksvermögens besaßen. Also 20% besaßen 80% des gesamten Volksvermögens. Er hat dann infolge seiner Forschung weiter nachgeprüft, ob sich dieses Verhältnis auch auf andere Gebiete übertragen lässt. Und so stieß er auf diese 20-80-80-20-Regelung. Jetzt musst du natürlich nicht mit dem Rechenschieber rumlaufen und genau messen, ob du auf 20% kommst. Man sagt auch 15-85 und so weiter, das fällt alles in diese Regel rein. Und daraus ist was Interessantes dann abgeleitet worden. Das hat bis heute noch in der ganzen Business-Literatur immer wieder Eingang und wird bei vielen Betrachtungen auch herangezogen. Das sind zum Beispiel Aussagen wie 20% der Kunden, wenn du eine Firma hast, sind so wichtig, dass sie für 80% des Umsatzes verantwortlich sind. Ne? 20% deiner Kunden erbringen 80% deines erwirtschafteten Umsatzes. Wenn du mal eine Firma hast, wäre es mal interessant, das vielleicht einfach mal nachzuprüfen. Ne? Zahnarzt. 20% Gebisse, ne? Und 80% nur kleine Löcher bohren. Das Interessante ist, wenn du ein Geschäft hast, demzufolge sollten Geschäftsleute 80% ihrer Zeit und Aufmerksamkeit in 20% ihrer Bestkunden investieren, wenn sie effektiv vorangehen wollen. 20% ihrer Warentrades, 80% des Umsatzes. Das ist auch 20%, wenn du zum Beispiel verschiedene Waren hast, hast vielleicht ein Kaufhaus, dann erbringen 20% deiner Produkte 80% deines Umsatzes. 20% der Produktionsfehler zum Beispiel ergeben 80% des Ausschusses. 20% der Besprechungszeit haben Einfluss auf 80% der Beschlüsse. Also ich bin früher noch in meiner aktiven Zeit draußen in Besprechungen gesessen und auch heute noch in christlichen Besprechungen ist das Verhältnis manchmal noch viel krasser. Und es ist in der Tat so, dass 20%, was in Besprechungen läuft, letzten Endes sich in 80% der gefassten Beschlüsse dann widerspiegelt. Und die restliche Zeit hätte man eigentlich eher Pause haben können, was in der Regel oft viel kreativer ist. Ne? Deswegen finde ich es auch gut, dass man, wenn man so Tagungen hat, die kreativste Zeit, interessanterweise, sind oft die Pausen. Da findet wirklich Interaktion statt. Ne? Ja, und wenn wir mal auf die Gemeinde gehen, da gibt es interessanterweise auch diese Dinge. 20% von 100% der Gemeindegeber geben das größte Budget in die Gemeinde. 20% aus der Gemeinde geben das größte Budget. 80% sind eher sehr zurückhaltend im Geben. Und das ist interessant, es ist interessant, dahinter stecken ja ganz tiefe Prinzipien. Das sind Prinzipien, wo Jesus sagt, viele sind berufen, wenige auserwählt. Wenige sind es, die den Weg des Lebens gehen, viele, die den breiten Weg in den Abgrund gehen. Es ist offensichtlich ein universelles Gesetz. Auch was das Mitarbeiten anbelangt, 20% der Mitglieder arbeiten an 80% der Projekte der Gemeinde. Und wenn du das runterbrichst, du kommst immer irgendwo in diesem Bereich tatsächlich an. So, und für uns kann das eigentlich bedeuten, unsere Arbeitsorganisation mal zu gucken, was machen wir eigentlich? Und dann können wir uns versuchen, auf 20% der Aufgaben zu konzentrieren, die eigentlich 80% unseres Erfolges ausmachen. Das werden wir nachher noch in diesen vier Zeitquadranten erkennen, wie wir das identifizieren können. Was sind diese 20%, die eigentlich den echten Erfolg in unserem Leben ausmachen? Wo müssen wir in diese 20% rein investieren, damit 80% Output rauskommen? Und das Gegenteil ist oft, dass wir oft uns da in der Zone von 80% rumschlagen, die nur 20% Output bringen. Tätigkeiten, aus denen eigentlich die viel Arbeit machen, wo wenig rauskommt. So, da kann ich als Leiter für mich jetzt auch wieder, wenn du leitest, ableiten, wie oft treffe ich und beeinflusse ich meine 20% Leiter, Mitarbeiter. Das ist ein Grund, warum wir dieses Jahr zum Beispiel gerne CZK auch wieder regelmäßige Leitertreffen einführen möchten. Also die Co-Leiter und Gruppenleiter, Bereichsleiter, dass wir uns mit ihnen regelmäßig treffen. Weil das sind die eigentlichen Change Agents, die Veränderungen in die Gemeinde reintragen, die in der Gemeinde was bewegen. Hm? Wie viel Zeit, oder wenn du eine Firma hast, wie viel Zeit verbringst du mit deinen wichtigen Mitarbeitern? Investierst in sie, weil sie diejenigen sind, die 80% deiner Produktivität letzten Endes reinholen. Wie rüste ich diese 20% konkret aus, damit sie sich dann auch um die restlichen 80% kümmern können? Weil die 20% sind diejenigen, die sich eigentlich um die 80% kümmern. Okay, nochmal zusammenfassen. Ich sollte 80% meiner Zeit in die Top 20 Leiter investieren. Und das kannst du in jedem Bereich, wo du selber Verantwortung trägst, runterbrechen. Und das funktioniert. Dann hast du als der leitende Kopf effektiv investiert, effektiv Prioritäten gesetzt. Und wenn du in die 80% rein investierst, dann verschleuderst du deine Energie. So, das führt uns dann auch zu dieser nächsten Frage, die Beziehungen eines Leiters. Wir alle haben Beziehungen. Wir kennen Menschen, wir haben Bekannte, wir haben Freunde, Menschen wollen mit uns in Kontakt haben. Und Leiter und Beziehung ist ein gar nicht so einfaches Kapitel, wie ich euch jetzt mal vermitteln möchte. Bevor ich auf die Folie eingehe, möchte ich einfach auch mal einen Prozess beschreiben. Es gibt eine bestimmte Ebene, ab der möchten Menschen oder eigentlich fast schon auf jeder Ebene möchten Menschen gerne den direkten Kontakt mit dem Leiter haben. In der Bank, ich möchte gerne den Direktor sprechen. Ja, was wollen Sie denn von ihm? Wie groß ist denn Ihr Bankkonto? Ne? Wenn du natürlich 3 Millionen Euro auf deinem Konto hast, dann wird der rote Teppich ausgerollt und du marschierst direkt durch. Ne? Bist du aber nur so ein kleiner Student, dem sein BAföG-Konto da existiert auf der Bank, ne? Dann wirst du nicht vorgelassen. So, das nur mal so zum Einstimmen. Ne? Aber Fakt ist, Menschen möchten gerne mit dem Leiter direkten Kontakt haben. Das ist ganz natürlich. Und wenn du jetzt eine Organisation aufbaust, ist es am Anfang auch ganz normal. Nehmen wir mal an, jeder von uns fängt an, eine Gemeinde aufzubauen oder eine Firma aufzubauen. Am Anfang, Gründungsphase, wir sind noch wenige, wir sind alle per Du, wir sind alle im Boot, wir schaffen und das Ding fängt an zu wachsen. Und mit dem Wachstum entstehen interessante soziologische Prozesse. Das Gründungsteam, plötzlich siehst du mit dem Ansteigen, dem Anwachsen, siehst du auch die Fähigkeiten im Team selber. Und manche Leute, die wachsen mit der Firma immer weiter mit. Und andere Leute bleiben plötzlich an einem bestimmten Level stehen. Andere bleiben auf dem Level stehen, andere auf dem Level stehen. Und andere wachsen immer weiter. Und was passiert jetzt? In dem Moment, wo die Organisation größer wird, wird es zunehmend schwieriger für den Leiter, ein bestimmtes Segment an Zeit, er hat ja nur ein bestimmtes Segment an Zeit zur Verfügung, für Beziehungen auszugeben. Und jetzt kommst du in das Pareto-Prinzip rein. Du solltest 80% deiner Zeit in die 20% deiner Top-Leiter investieren, weil ansonsten läuft dir die Zeit davon. So, und das ist die Frage, die sich uns irgendwann stellt. Wie gehe ich als Leiter sinnvoll mit meiner Zeit und den Beziehungen um? Welche Kriterien können wir dabei helfen? Wir haben am Beispiel des Mose dieses Problem gesehen. Jethro riet ihm zu Strukturen, die besagten, hör mal Mose, du kannst nicht mehr für jeden ansprechbar sein. Mose war plötzlich, nachdem das mit Jethro passiert war, nicht mehr accessible für jedermann. Ich kann mir vorstellen, am nächsten Tag kam, was weiß ich, der Bauer Josua und hat da ein Problem mit seiner Kuh, die am hinteren Huf hinkt, und hat da vielleicht so gedacht, das ist ein böser Geist und jetzt muss ich mal den Mose befragen. Ne? Und plötzlich ist Mose nicht mehr da. Ne? Und da ist irgend so ein Typ, ne? Der hat jetzt hier so ein Abzeichen, ich leider über 100, du gehörst zu meinem Segment, du musst jetzt mich fragen. Ja, ich will aber mit Mose sprechen. Gell? Mose hat immer Ahnung von den Kühen, der war selber mal Hirte. Ne? Und ja, es geht nicht mehr. Kannst Mose. Mose ist total überarbeitet, es geht nicht mehr. Das ist ja unverschämt. Hat er jetzt einen Höhenflug gekriegt? Hält er sich jetzt für was Besseres? Ja, jetzt sieht man es ja. Jetzt sieht man, was in dem Kerl drinsteckt. Ne? Jetzt sind wir Kleinleute natürlich nicht mehr wichtig für ihn. Ja. Ärgert sich, nimmt seine Kuh und geht wieder nach Hause. So, genau das passiert eigentlich, wenn du mit deiner Organisation wächst. Viele Leiter erfahren Ablehnung und Angriffe, wenn sie in die Phase des Wachstums hineinkommen, wo sie ihre zeitlichen Ressourcen einteilen müssen. Merkt ihr, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn du überlegen musst, wem du deine Zeit widmest. Und das ist ganz problematisch, wenn du von Anfang an in einer Struktur mitwächst. Und da ist so der alten Kreis, der Kreis der alten Kampfgefährten. Und besonders derer, die irgendwann einfach stehen bleiben, weil sie vielleicht nicht mehr weiter wollen. Und du entwickelst dich weiter. Und es entsteht Distanz. Aber sie wollen immer noch dieselben Rechte. Sie wollen unter Umständen dieselben Mitspracherechte. Sie wollen dasselbe Maß an Zeit mit dir verbringen. Und es geht irgendwo nicht mehr, weil dein Tag hat nur 8 Stunden. So, und dann kommen Angriffe. Und dann heißt es, du bist ja jetzt hochmütig. Jetzt bist du wohl was Besseres. Jetzt kannst du mich nicht mehr brauchen. Jetzt bin ich ja für dich nur noch Dreck. Jetzt grenzt du dich ab, du und deine Starallüren. Ich habe das selber schon erlebt. Und ich weiß es von vielen Leitern. Und natürlich müssen wir als Leiter auch absolut prüfen, was sind unsere Motive, wenn wir uns zeitlich abgrenzen. Wie mache ich das auch? Ich kann es sehr plump und sehr doof und sehr blöd machen. Ja? Ich kann aber auch lernen, das in einer liebevollen Weise zu machen. Und liebevolle Weise ist, dass ich auch von Zeit zu Zeit den Menschen erkläre, schau mal, so und so sieht mein Alltag aus. Dies und dies Maß an Zeit habe ich zur Verfügung. Und das sind meine Prioritäten, mit denen ich zu tun habe. Und wenn ich das verschiebe, passiert das und das und das. Und wenn ich das liebevoll erkläre, hoffen wir mal, verstehen es viele. Und wenn sie es dann immer noch nicht verstehen, dann müssen wir auch sagen, okay, dann kann ich ihnen nicht helfen. Weil du kannst dann höchstens eins machen, du steigst wieder auf dieses Level runter und investierst teure Zeit in Ressourcen, die nur 20% Output bringen. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, man wird sagen, aber Jesus war doch überall und Jesus war für jeden da. Das stimmt aber nicht. Es gibt in Markus, Moment, wo haben wir das? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Da kommt ein Mann zu Jesus und er sagt, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir zu teilen hat. Ne? Er hat einen Erbstreit gehabt, sein Bruder wollte das Erbe nicht rausrücken und er sagt, na warte, ich gehe jetzt zu Jesus. Und Jesus ist der große Macker und das ist der Freund der Armen, das ist Robin Hood in Israel und der wird mir schon helfen. Ne? Und er geht zu Jesus und was sagt Jesus? Wer kennt die Stelle? Sag's mal laut. Wer hat mich zum Erbschlichter über euch gesetzt? Ja, ich. Haha. Mache ich nicht mit, sagt Jesus. Ist interessant, ne? Jesus war nicht accessible für jedes Problem. Jesus hat sich nicht in jeden kleinen Streit, in jedes kleine Problemchen eingemischt. Jesus hatte eine Vision, Jesus hatte Prioritäten. Und Jesus sagte, hey, das geht mich nichts an. Das ist auch so ein arroganter Wanderprediger. Denkt er mal ein paar Tote auferweckt. Ha ja klar, was ist doch schon mein Erbstreit? Ne? Puh, Jesus. Amen. So, wir müssen unsere Motive prüfen. Das ist wichtig. Und wir sollen liebevoll auftreten. Wir sollen auch als Leiter trotzdem versuchen, mit jedem Menschen ein gutes Verhältnis zu pflegen. Das heißt auch, dass man immer wieder, wenn Zeit ist, auch mal auf jemanden freundlich zugehen, ihn begrüßen, kurz mit ihm reden, Smalltalk haben. Ne? Aber man hat halt nicht die Zeit. Letzten Sonntag war ich im Afrikanergottesdienst, habe dort gepredigt. Da kam auch eine Frau auf mich zu. Der Pastor von denen gibt mir schon so diverse Handzeichen, die ich halt nicht verstanden habe, weil sie auf Afrikanisch waren. Und ich habe dann halt der Frau zugehört und dann fing die Dame an, mir das Ohr abzunagen. Sie fand und fand und fand und fand und fand und fand und fand. Kein Ende. Und das sind dann Leute, die meinen, sie sind alleine auf der Welt und jetzt dürfen sie dir alles in epischer Breite erzählen. Und da waren 10 andere Leute, die da ganz artig in Schlange standen, die alle irgendwas wollten. Sondern da musst du irgendwann sagen, du hör mal, es freut mich jetzt, aber ich bin hier nur Gastsprecher und du hast hier einen Pastor und Hauskreisleiter. Ich bin nicht dein Seelsorger. Ja, und die hat auch dann geguckt. Ne? Aber das geht halt nicht. Okay. Ich möchte dich nur ermutigen, wenn du irgendwann mal in diese Situation kommst, dann prüf dein Herz. Und wenn in deinem Herz nichts Böses ist, dann zieh dir bitte auch nicht den Schuh der Verdammnis an, wenn andere zu dir sagen, du bist ja so arrogant. Ne? Ja, jetzt hast du deine Starallüren. Mose wurde sogar von seiner eigenen Schwester und seinem eigenen Bruder angegriffen. Ne? Ja, redet Gott etwa nur durch dich? Und das Resultat war, dass Miriam aussätzig wurde, weil Gott sagte, ja, ich rede durch ihn. Er ist hier zum Boss gesetzt. Ne? Und das ist etwas, was wir manchmal so gar nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber Gott, wenn du sauber und ordentlich im Sinne Gottes leidest, wird Gott dich auch schützen. Wenn du demütig bleibst, Mose war demütig. Mose hat sich nicht gewehrt. Gott hat ihn verteidigt. Ich möchte dir nur helfen, dass du nicht, wenn du irgendwann mal in so Position kommst, unter Verdammnis gerätst. Und der Teufel wird immer Leute schicken in dein Leben rein, die versuchen, Zeit aus dich rauszusaugen. So, jetzt sind wir hier bei dieser Kartografie nochmal kurz. Das Pareto-Prinzip auf unsere Beziehungen umgesetzt. 20% der Menschen, die mit mir in Beziehung stehen, fallen in folgende Kategorie. 20% deiner Beziehungen Das sind an der Spitze Menschen, ich habe das jetzt aus dem Englischen, die man als resourceful bezeichnet. Das heißt, sie sind gefüllt mit Ressourcen. Eine Ressource ist was Wertvolles, was Gutes. In dem Fall sind das Menschen, die geistig und von der Reife über mir sind. Väter, Mütter. Sorry an alle, ich habe hier, war hier etwas patriarchal, ich habe mir die Väter geschrieben. Mütter natürlich auch. Ilka, darf ich mich mit deinen Gummibären steinigen? Aber schön langsam. So.
Ja, das ist aber ganz schön.
Das sind Beziehungen, Väter, geistige Väter und Mütter, von denen hast du in der Regel von allen Beziehungen, die fallen das 20%-Segment. Da haben wir nicht viele von. Aber die sind wichtig. Die haben den größten Einfluss, den wertvollsten Einfluss auf dein Leben. Dann gibt es wichtige, important Menschen. Das sind Menschen, die mit dir auf einer ungefähr gleichen Reife- und Wachstumsebene geistig und von deinen Tätigkeiten stehen. Freunde. Und das sind Leute, die wir auch sehr dringend brauchen, weil mit ihnen können wir uns austauschen. Das sind die Leute, wo wir natürlicherseits spüren, ja, der versteht mich. Ah ja, mit dem kann ich reden, der weiß, wovon ich rede. Und es ist sehr wichtig, Reflexion erfahren, auf gleicher Ebene, Partner. Aber da haben wir auch nicht unbedingt den großen Bogen. Und dann gibt es Menschen, teachable, belehrbar, das sind Menschen, die dir eigentlich nachfolgen. Leute, die eine Beziehung zu dir aufbauen, weil sie gerne von dir lernen möchten. Sie sind angetan von dem, was du tust. Sie finden, was du tust, wertvoll, nachahmenswert. Und sie möchten gerne von dir lernen. Bill Heibels hat es mal so gesagt, so mit Lagerfeuern. Die kommen und sitzen an deinem Lagerfeuer. Und dann hören sie dir zu, bis sie irgendwann reif sind, ein eigenes Lagerfeuer aufzumachen. So, und das sind Leute, die ernsthaft von dir lernen wollen. Und ich betone hier das Wort ernsthaft. Und das sind auch wichtige Leute, weil Gott wird dich gebrauchen für diese Menschen. Das ist dann, wo du nach oben rutscht und du bist dann für diese Menschen ein resourceful Tool. Das heißt, jemand, der ihnen weiterhilft, irgendwann auch das zu werden. Das ist Jüngerschaft. Amen. Und dann kommen wir zu den 80%, die dir begegnen. Da gibt es die nice ones. Die netten. Das ist nicht schlimm, es sind sehr wichtig. Das sind Menschen, die dich einfach mögen. Die mögen, was du tust. Die finden toll, was du tust. Denen bist du echt sympathisch. Die haben auch gern Kontakt mit dem, was du tust. Aber sie wollen nicht von dir lernen unbedingt, also so richtig intensiv. Sie wollen auch nicht Väter sein für dich und sie wollen auch nicht Freunde sein für dich. Keine böse Absicht dahinter, ne? Die Distanz zu groß oder die haben selber so viel Beziehungen um die Ohren, aber es sind einfach Menschen, die dich mögen. Ich habe mal Markus 12,37 als Referenzstelle geschrieben. Da predigt Jesus in einem Gleichnis, da heißt es, und alles Volk liebte ihn und hörte ihm gerne zu. Ne? So, das waren die Sympathisanten. Hey, super, Jesus, toll. Ne? Die waren sympathisch, aber es war keine diese 20% Beziehung. Und dann gibt es in diesen 80% vielleicht auch wieder, weiß nicht wie viel, ne? Aber das nennt man die Vampire. Ne? Die Vampire, das sind Menschen, die dich aussaugen möchten. Menschen, die von dir permanent nur nehmen, aber niemals geben. Die geben dir nichts, aber sie nehmen alles von dir. Das sind die Leute, du läufst immer einen Gang lang, die kommen dir entgegen. Solchen Tränensäcke treten schon bald drauf, Triefauge, und gucken dich dann so an. Und du hast noch nicht mal guten Tag gesagt, schon sprudelt ihr Elend aus ihnen raus. Und das geht eine halbe Stunde lang. Nicht einmal fragen sie, wie dir es geht. Ne? Sie saugen dich aus bis zum Gehtnichtmehr und dann ziehen sie wie die Elendskarawane weiter. Ein bisschen getröstet, bis sie ans nächste volle Blutfass kommen. Hier habe ich auch so ein paar Referenzstellen mal aufgeführt. Im Timotheusbrief beschreibt Paulus dies auch als Menschen, die immer zu hören und Neues lernen wollen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Leute, die beständig von dir ziehen, aber die sich nie ändern. Leute, die immer nur lernen wollen, aber nicht so viel umsetzen. Leute, die beständig von dir ziehen, aber nichts geben. So, und das sind Leute, wo du wirklich gut tust, wenn du dich auch nicht nur als Leiter, sondern nach einer Weile distanzierst. Das ist nicht unser Job, als wandernde Blutfässer zu dienen. Ja? Das ist nicht unser Job. Jesus hat es auch nicht gemacht. Die Apostel haben es nicht gemacht. Wenn du mit Menschen zu tun hast und ein Mensch ist in geistiger, seelischer Not, dann kann ich dir einfach nur raten, dann gib ihm, hör ihm zu. Und wenn du erkannt hast, was sein Problem ist, dann gib ihm einfach 2, 3 kleine Hausaufgaben. Das ist ein ganz toller Test. Und dann beobacht mal, ob er sie macht. Die Vampire machen nie ihre Hausaufgaben. Nie. Die kommen am nächsten Mal wieder. Was sie wollen, ist nur deine Zeit, dein Verständnis, deine Ansprache, deinen Trost. Ihr dürft mich nicht missverstehen. Natürlich, ich mache viel Seelsorge. Seelsorge ist auch oft ein Prozess, das ist nicht nach einmal vorbei. Aber es ist interessant, jemand, der wirklich aufräumt sein Leben, der macht Schritte. Und wenn es kleine Schritte sind, aber du siehst, er ist in Bewegung. Aber du kriegst mit der Zeit ein absolutes Gespür von Menschen, die sich keinen Millimeter bewegen wollen. Das Einzige, was sie wollen, ist, streichel mich, küss mich, wein über mir, gib mir deine Zuwendung, bet für mich und bet nochmal für mich und sei für mich da, auch in der Nacht. Und du tust mir so gut. Und das war's dann. Die fragen niemals, wie geht's dir? Die bringen dir auch niemals eine Aufmerksamkeit mit. Und wenn, dann vielleicht nur, um dich an sie zu binden. So, da kann ich nur raten. Höflich, aber bestimmt nicht. Und als Leiter schon zweimal nicht. Du kannst es nicht erlauben, dort zu investieren. Du wirst aufgefressen mit Haut und Haaren. Du hast voll den Burnout. Merk dir, Jesus diente allen, aber investierte nur in 20%. Und das waren seine Jünger. Er hat keine 10.000 Jünger gehabt. Er hat 12 Jünger gehabt und noch 70 Jünger und nochmal 70 Jünger. Das war der weitere Jüngerkreis. Das war ein begrenzter Ausschnitt. Und diesen Menschen diente er. In diese Menschen investierte er. Und das waren hier die Teachables. Menschen, die ernsthaft lernen wollten. Ernsthaft heil werden wollten. Ich bin überzeugt, dass auch jeden, den Jesus heilte, das waren Menschen, die ernsthaft heil werden wollten. Jeden Besessenen, den Jesus befreite, war jemand, der ernsthaft auch von seiner Besessenheit frei werden wollte. Okay. So. Endspurt. Wir sind gleich durch. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, der uns helfen kann. Das Pareto-Prinzip ist jetzt mal erstmal ein Prinzip, wie du für dich das Wesentliche herausfinden kannst. Wie investierst du? Und merke dir einfach, 20% in die richtigen Leute, 20% an die richtige Stelle bringt 80% Output. So, kommen wir zum Zeitmanagement. Das klassische Zeitmanagement geht davon aus, dass die vorhandene Zeit mit Hilfe von Terminplanern übersichtlich eingeteilt werden kann. Doch was machen wir, wenn die Termine immer mehr werden und die Zeit immer weniger? Was machen wir am Ende des Tages, wenn nur noch so wenig Tage übrig ist und noch so viel zu tun? Und wir haben es vorhin schon bemerkt, der aktuelle Erfolgstrend geht in die Richtung, in immer weniger Zeit immer mehr reinzupressen und mit immer weniger Einsatz auf der anderen Seite auch immer mehr zu verdienen. Auf der einen Seite in immer weniger Zeit mehr Arbeit reinzupressen und auf der anderen Seite oft auch mit wenig Einsatz viel zu verdienen. Sag's mal, der Börsenboom. Die Börse ist im Grunde nichts weiter als ein gigantisches Betrugsgeschäft in weiten Teilen, wo einige wenige wirklich gut verdienen, 20% und 80% bluten dafür. Ja? Die 20%, die Mechanismen der Börse absolut perfekt kennen, die verdienen. Und der Rest liefert nur das Geld, das die anderen verdienen in der Börse ab. Und das ist Ein Trend, den wir auch in unserer modernen, postmodernen Zeit sehen, mit wenig Einsatz viel rauszuholen. Und das ist ein Betrug an universell geltenden Gesetzen, denn Gesetze, die Gott geschaffen hat, zeigen uns, wenn ich kärglich sehe, ernte ich auch mehr kärglich. Ohne Input gibt es keinen Output. Wenn ich nicht sehe, ernte ich nicht. Und das, was ich sehe, ernte ich. Und ich kann mit wenig Einsatz nur viel ernten, wenn ich einen anderen, wenn ich betrüge. Wenn ich versuche, ein Gesetz zu überlisten. Ich kann göttliche Gesetze nicht überlisten, aber ich kann Menschen überlisten. Und deswegen müssen wir auch sehen, es gibt keine Abkürzungen im Leben. Wenn wir uns in der Geschäftswelt umgucken, erleben wir auch im Moment einen immer stärkeren Verlust an Qualität in der Beratung, an Qualität im Service und auch oft Produktqualität. Warum? Weil eben in immer weniger Zeit immer mehr von immer weniger Menschen getan werden muss, um am Schluss immer mehr zu verdienen, ne? Dass die 20% noch mehr abzahlen. Allianz, die Evangelische Allianz ist ein super toller Verein. Ich war mal früher bei einem großen Konzern. Ich muss ja aufpassen, was ich sage, das wird ja alles aufgezeichnet. Okay, die Evangelische Allianz hat gute Anwälte. Ne? So, und da hatten wir uns einen Bus versichert. Wir haben 5 Jahre später die Police gekriegt. Ne? Und das zeigt, und ich wusste, was da los war. Ne? Da ist das Personal radikal in der Abteilung abgebaut worden. Ne? Und dann passieren solche Sachen. Verlust von Qualität. Und trotzdem wollen wir immer mehr verdienen. Das geht nicht. Und genauso ist es mit Zeit. Das schaffst du nicht, mit immer weniger Zeit immer bessere Qualität abzuliefern. Qualität braucht Zeit. Wenn du gute Beziehungen haben möchtest, dann musst du in gute Beziehungen auch gute Zeit investieren. Ich kann nicht dein Freund werden, wenn wir uns einmal im Monat eine Minute sehen. Aber es gibt Methoden, die uns weismachen, dass sowas möglich wäre. Das ist ein Betrug. So, und deswegen müssen wir auch lernen, unsere Zeit, nach welchen Prinzipien setzen wir eigentlich nun unsere Zeit ein? Wir müssen erkennen, dass Zeit und ihre Verwendung nicht an das Prinzip Quantität geknüpft werden muss, sondern an das Prinzip Qualität. Wie setze ich Zeit qualitativ richtig ein? Nicht die Menge der Termine zählt, sondern die Qualität der Termine. Was mache ich? Was ist qualitativ wichtig? Was für ein moralisches oder Prinzipraster finde ich, um Zeit weise und richtig einzusetzen? Denn jeder von uns hat nur 24 Stunden. Zum Beispiel, ich habe einen Termin, investiere viel Zeit in die Vorbereitung und dann kann dieser Termin, der mich vielleicht viel Zeit gekostet, aber wenn er sauber läuft, kann er geschäftlich einen größeren Erfolg bringen, als in derselben Zeit 3 Termine mit 3 gepushten Abschlüssen, von denen 2 nach einer Woche schon wieder storniert werden. Ja? Ich habe das erlebt, also ich war lange Jahre im Marketing und ich habe mir immer Zeit genommen für die Beratung meiner Kunden. Ich habe eine ganz geringe Stornoquote gehabt. Man hat mir oft vorgeworfen, Mensch, in der Zeit könnten Sie viel mehr verkaufen. Dann hat man mir oft andere Kollegen vorgehalten. Der Witz war nur, am Monatsende waren von ihren Abschlüssen 40% storniert. Warum? Push, push, push. Das ist keine Qualität. Meine liebe Schwiegermama, die ist auch bei einer netten Bank und da haben wir es rausgefunden, die ist schon ziemlich alt, dass die ihr auch einfach so einen Versicherungsvertrag aufs Auge gerückt haben. Die wusste man nicht mal, was der unterschreibt. Ne? Wir haben es rausgekriegt, bin gleich hinmarschiert. Das wird sofort aufgehoben. Ne? Ich sage, Sie haben hier extrem schlecht beraten. Sie haben hier jemanden über den Tisch gezogen. Ne? Vertrag ist weg, futsch. Und das kommt eben raus. Ne? So. Stephen Covey hat in seinem Buch First Things First, ich habe das mal hier abgebildet, es gibt es übrigens auch in Deutsch, der Weg zum Wesentlichen, also ist spitze. Er hatte einen Zeitansatz aufgestellt, dem ganz stark Christ, er ist Mormone, aber das Buch hat total christliche Prinzipien, ist also wirklich klasse. Und wegen der Zeit kann ich das Modell auch nur kurz streifen, aber ich möchte euch das Wesentliche vermitteln. Und es wird euch helfen, dieses Wesentliche wird euch schon helfen, Qualitäten eurer Zeitplanung zu bringen. Er geht davon aus, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die wichtig sind, die dringend sind, die täuschend sind und die nutzlos sind. Und das aus diesem Ansatz kreiert er einen Quadranten mit 4 Subquadranten. Er sagt, wichtig und dringend sind zum Beispiel Krisen und Projekte, die eine Deadline haben, also die ein bestimmtes, so festes Terminende. Da muss das Projekt fertig sein. Das ist wichtig und das ist dringend. Wichtig, aber nicht dringend, wären Vorbereitungen auf solche Projekte, vorbeugende Maßnahmen für diese Projekte, um Krisen zu vermeiden, gesunde Planungen und Beziehungen. So, und was passiert oft? Wie reagieren wir denn, mal ganz ehrlich? Was machen wir zuerst? Das Wichtige und Dringende oder das Wichtige, aber nicht Dringende? Wir machen das Wichtige und Dringende zuerst. Drittens, dringend, aber nicht wichtig. Störfälle, einige andere dringliche Angelegenheiten. Und da kommt was dazu, da ertappe ich mich oft dabei. Arbeiten, die wir so gerne machen, aber die gar nichts bringen. Aber die machen wir gerne. Oh, ich müsste mal wieder eine richtig schöne Datensicherung machen. Oh, das Foto, oh, der Himmel ist so ein bisschen grau, den könnte ich doch mal ein bisschen mehr blau machen. Und ja, und da ein bisschen mehr Tiefenschärfe rein. Und hier und da. Und ehe du dich versiehst, hast du dich an irgendetwas total verspielt und guckst auf die Uhr, huch, 20 Minuten sind vergangen. Was, wenn du dann ehrlich fragst, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, dann musst du sagen, ja, ich habe eigentlich was gemacht, was schon dringend, das Bild kann ich bestimmt mal brauchen, ne? Aber es war weder dringend noch wirklich wichtig. Oder Leute kommen plötzlich ins Büro, oh, hallo, ich war gerade in der Nähe, ah, oh, hallo, schön, dich mal wieder zu sehen und ach, endlich mal jemand, mit dem ich wieder ein Schwätzen halten kann. La 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 la, bla 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 bla. Und plötzlich guckst du auf die Uhr, eine Stunde ist vorbei und du fragst dich, ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Ne? Und wenn du dann das Pareto-Prinzip ansetzt, dann stellst du vielleicht fest, dass du mit einem 80%er Zeit verbracht hast. Viel Zeit, ne? Ja. Leute, ich weiß, dass dir das jetzt hart anhört, aber wenn du es mal wirklich runterbrichst und stell dir vor, du bist derjenige, der jetzt Verantwortung hat. Ja, stell dir mal vor, du bist in Verantwortung. Und du hast Verantwortung über deine Zeit, die dir anvertraut ist. Und dann passiert sowas. Ich weiß nicht, wem von euch ist es schon mal so am Tag gegangen, du kommst abends nach Hause und du fragst dich allen Ernstes, was habe ich eigentlich heute geschafft? Ja? So, ja, so, hast du das blöde Gefühl? Du hast zwar viel bewegt, ne? Viel Action gehabt, aber was habe ich denn wirklich? Habe ich das befriedigende Gefühl? Und das liegt daran, dass wir uns oft hier verstricken. Und dann gibt es noch nicht dringende, nicht wichtige, triviales, zeitverschwendende Dinge. Ich möchte das jetzt mal anhand dieser 4 Quadranten aufzeigen. Und ihr kriegt diese Quadranten einmal mit. Ich habe 2 Blanko-Quadranten und das habt ihr dann eine Hausaufgabe. So. Wir haben hier den Quadranten 1 und das ist der Quadrant oder das Quadrat der Qualität. Und das ist der Quadrant, von dem wir auf dem vorherigen Bild gesagt haben, wichtig, aber nicht dringend. Also 2. Wichtig, aber nicht dringend. Was ist wichtig, aber nicht dringend? Ganz ehrlich mal, wo sparen wir alle morgens, wenn es eng wird? An der stillen Zeit mit dem Herrn. Wo sparen wir abends, wenn wir müde sind? An der stillen Zeit mit dem Herrn. Es ist wichtig, na klar, aber es ist nicht dringend. Ne? Wir haben noch die ganze Ewigkeit her, in der wir uns sehen werden und ich träume heute Nacht auch von dir und du kannst mich auch aufwecken in der Nacht, Herr. So, aber morgen, Herr, morgen wird es besser. Es ist nicht dringend, aber es ist wichtig. Zeit mit der Familie. Ah ja, meine Frau sieht mich ja, ach, das ganze Wochenende haben wir doch noch und Hier 30 Jahre verheiratet, ne? Die sieht mich ja jeden Tag und jetzt mache ich schon mal ein bisschen länger im Büro, ne? Oder, jetzt muss ich mein Büro länger machen, mein Sohn versteht es schon, wenn ich heute zu seinem Fußballspiel komme, ne? So im Moment, kein Problem. Wichtig, aber nicht dringend. In das Leben anderer zu investieren, dasselbe. Wie viel Zeit nehmen wir, um in das Leben anderer zu investieren, sie zu fördern? Was Mose, ne, gesagt hat, Jito, wähle dir andere Männer aus. Ach, bevor ich dem das da groß erkläre, dann mache ich es lieber selber. Das geht viel schneller. Im Moment? Dringend? Nein. Wichtig ja, aber nicht dringend. Lesen, denken, Weiterbildung. Zeit für mich. Mich selbst weiterbilden, meinen Geist weiterbilden, an mir selber arbeiten. Ich habe es da jetzt nicht aufgeschrieben. Zeit für gute Erholung. Zeit für körperliche Fitness. Mal im Waldlauf, ins Studio, auf den Stepper oder irgendwas machen, schwimmen gehen. Wichtig, aber nicht dringend. Amen. Und was Koi hier für den Ansatz bringt, ist, und was er sagt, wo das Problem liegt, ist, dass wir hier in diesem Quadrant der Qualität vernachlässigen wir permanent. Warum? Weil er nicht dringend ist. Was dringend ist, sind Krisen. Aber woraus entstehen Krisen? Krisen entstehen, weil wir hier geschlammt haben. Keine Zeit mit Gott. Jetzt passiert irgendetwas. Jetzt habe ich keinen Glauben, weil ich habe kein Glaubenskonto in mir aufgebaut. Ich habe kein Vertrauen. Ich weiß zwar, dass Gott hilft, aber da ich keine Beziehung mit Gott habe, jetzt bin ich in der Krise. Und jetzt renne ich im Viereck. Und was mache ich? Ich versuche, mit meinen eigenen menschlichen Kräften aus der Krise rauszukommen. Das bedeutet, ich verbrate noch mehr Ressourcen. Es kostet mich immens Zeit, diese Krise zu bewältigen. Ich habe also noch mehr Zeit hier. Das ist ein Teufelskreislauf, der entsteht. Dadurch, dass ich jetzt mit der Krise mich rumbalg, habe ich erst recht keine Zeit für Gott. Erst recht keine Zeit für die Familie. Erst recht keine Zeit, in das Leben anderer zu investieren. Erst recht schon gar keine Zeit für Lesen, Weiterbildung oder gar für Sport oder für mich selber. Krisen, wenn sie dann oft genug aufkommen, führen in die Frustration. Das hat ja doch keinen Zweck. Scheißdreck. Passiert nichts. Was machen wir? Wir kommen vom Quadrant 2 der Krise, sausen wir direkt rüber in den Quadrant 4 der Zeitverschwendung. Wer hat es nicht schon erlebt? Voll Frust, voll blöd. Was machen wir? Fernseh an. Jetzt muss ich mich entspannen. Jetzt gucken wir ein Video an oder ein DVD oder jetzt das Computerspiel hochfahren. Jetzt werden erstmal ein paar Gegner abgeballert, ne? Oder ein paar Rennen gefahren. Ne? Jetzt muss ich mich abreagieren. Das ist schon so eine Krise. Ne? Oder andere Sachen. Ne? Wir surfen mal im Internet, ne? Die Männer auf bestimmte Seiten und so. Ne? Ich muss mich jetzt entspannen. Und wenn wir dann da drin sind und wachen auf, dann sind wir noch frustrierter. Weil wenn mich im merken, dass wir Zeit verschwendet haben. Dann kommt wieder eine Krise, weil wir haben die Krise, dass wir Zeit verschwendet haben. In der Krise drehen wir uns wieder im Kreisraum und schließlich, es hat erst recht keinen Zweck und wir landen wieder hier. Und es gibt Leute, die bewegen sich permanent nur hier und hier und hier und hier und hier. Warum? Das Problem ist, dass wir hier in diesen Quadranten nichts machen. Es ist ja nicht dringend. Es drängt mich ja der Herr nicht, mit ihm stille Zeit zu haben. Meine Frau drängt mich ja nicht, zu Hause zu sein. Die Kinder drängen mich nicht unbedingt, zu Hause zu sein. Meine Untergebenen drängen mich ja nicht. Die haben auch gar keine Macht über mich, mich zu zwingen, sie weiterzubilden. Das Buch, das Gute, das schon 3 Jahre auf meinem Board liegt, das ich geschenkt bekommen habe, ich ja schon immer lesen wollte, drängt mich ja nicht. Es greift ja nicht nach mir und sagt, lies mich. Aber die Krise drängt. Denn die Krise tut weh, wenn ich sie nicht bewältige. Und dann gibt es noch den Quadranten der Täuschung. Und das habe ich vorhin gesagt. Dinge, die wichtig scheinen, aber nichts wirklich bringen. So die Sachen, die wir gern machen, die aber nichts wirklich bringen. So mal das Bildle mache. Oder vielleicht fällt euch was ein. Ne? Also ich bin ja nie in dem Quadrant, gell, der Täuschung. Ich ja nicht. Gell. Deswegen fällt mir es auch so schwer. Gell. Aber auch die Täuschung Wir meinen Dinge zu tun, die wichtig sind. Rudi, komm her. Nimm deins mit. Soll schon nicht ohne gehen, gell? Wir sind auch gleich fertig. Check mal dein Leben ab, was du oft tust, was gar nicht wichtig ist, wo du meinst, es ist wichtig. Zeitung lesen, bestimmte Dinge lesen, die eigentlich nicht unbedingt wichtig sind, von denen du aber meinst, das ist wichtig. Das ist oft so der Quadrant, der leicht über den Zeitverschwendungsquadranten liegt. Ne? Oder E-Mails beantworten, die gar nicht wichtig sind. Sachen machen, die eigentlich die machen können, die du ausbildest, das ist für dich machen. Du hast eine Sekretärin und du beantwortest immer noch deine Post selber, schreibst deine E-Mails selber, schreibst deine Rundbriefchen selber. So. Und auch das führt uns letzten Endes, raubt uns die Zeit für Qualität, führt uns in die Krise und von der Krise landen wir wieder hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher kein besseres Buch und kein besseres System über Zeitmanagement gesehen, weil hier geht's an die Wurzel eigentlich. Und ich habe euch, wie gesagt, mal hier so Blanks gemacht. Und als Hausaufgabe möchte ich, dass ihr den ersten Quadranten ausfüllt und mal ganz ehrlich euer Lebensmuster dort eintragt, wie es im Moment läuft. Einfach mal, wie sieht dein Quadrant der Qualität eigentlich wirklich aus? Ne? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Wie viel Zeit mit diesen Dingen? Und dann hast du das Ganze nochmal auf der zweiten Seite und da füll mal aus, wie du es gerne haben würdest. Wie würdest du dir vorstellen, dass deine Prioritäten aussehen? Und du kannst dieses Ding auch dir ausschneiden, kopieren oder erzeugst es selber mit Word. Und wenn nicht, schicke ich es dir gern per E-Mail. Und dann kannst du zum Beispiel am Anfang diesen Quadranten jeden Tag für dich zu benutzen oder jede Woche oder jeden Monat. Und dort mal anfangen einzutragen, Quadrant der Qualität. Fände zum Beispiel für morgen, nehmen wir morgen Tag, was möchte ich hier machen? Was plane ich hier? Zeit mit Gott. Was plane ich? Zeit für Familie. Was plane ich, in das Leben anderer zu investieren morgen? Was plane ich morgen zu tun, um zu lesen, zu denken und mich weiterzubilden? Hier habe ich es, kann man noch reinmachen. Was plane ich für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, für meine Erholung? So, was für Krisen sind aktuell da? Ne? Was kann ich hier tun, damit es erst gar nicht dazu kommt? Da mal aufschreiben, was täuscht mich eigentlich im Moment? Was sind Tätigkeiten, die mich täuschen? Schreib sie einfach mal auf und dann versuch mal herauszufinden, was kann ich tun, dass dieser Quadrant leer wird. In der Regel wird die Lösung hier sein, ich investiere in das Leben anderer, die mir helfen. Das muss auch getan werden, klar. Ne? Aber es muss nicht ich machen. Dass andere das für mich tun. Es kann auch zu Hause sein. Du hast ein Kind, kräftig, gesund, 2 Beine, 5 Augen, 6 Arme. Ne? Und du machst alles selber im Haushalt. Alles. Das Kind sitzt da und sagt, Mama, wann gibt es endlich Mittag? Ich habe Hunger. Ne? Ja, ich komme, ich muss nur noch dein Kinderzimmer sauber machen und aufräumen. So, ich habe das alles schon erlebt, die kleinen Haustyrannen, die Mutter, ich bin so geschafft und mein Job bringt mich um. Ne? In das Leben anderer investieren. Mal ein paar, jetzt sage ich lieber nichts, ne? Ihr könnt mich nachher so fragen, wenn es nicht aufgenommen wird. Mal ein bisschen investieren in das Leben der Kinder, dass sie den Job, das Kinderzimmer sauber zu halten, auch mal selber übernehmen. Ja? Und schon hast du hier im Quadrant der Täuschung wieder Zeit freigeschaufelt, die du da oben verwenden kannst. Okay? So. Wir sind am Ende. Ich mache einfach mal einen Break. Ich möchte natürlich noch eine schöne Eigenwerbung loswerden. Zu diesem Thema mache ich ein ganz intensives Tagesseminar irgendwann im April oder Mai. Könnt ihr mal unter www.lifecollege.org nachgucken. Da steht der Termin, alles drin. Da gehen wir sehr intensiv in dieses Thema rein. Und Wen das Buch interessiert, der kann gern mal mit Marco Kontakt aufnehmen. Marco ist der Bücherwurm. Ach, du gibst eine Buchliste nächstes Mal aus. Also dann ist das auch gebongt. Okay, darf ich noch kurz einen Schlussstrich ziehen? Ich möchte noch ganz schnell mit uns beten. Jesus, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du, wir haben so viel gehört heute, Herr, aber dass du hilfst, dass die wesentlichen Dinge in uns zünden. Ich bete auch, dass diese Sachen mit dem 80-20-Prinzip und den vier Zeitquadranten, Heiliger Geist, zeigte uns, was für unsere ganz konkrete Situation Leben wichtig sein kann. Zeig uns die Dinge, die wir vielleicht jetzt auch in der Kürze einfach mal anfangen können. Vater, wo wir Spitzen abbrechen können in unserem Leben, wo wir erste Besserungen erfahren. Vater, und dass wir ermutigt werden, tiefer reinzugraben, diese Dinge. Wir danken dir für die Weisheit, die du geschenkt hast, die du in die Welt gegeben hast. Wir danken dir für die Weisheit, Vater, die du auch oft Geschäftsleuten, Wissenschaftlern geschenkt hast, die dich vielleicht gar nicht beim Namen kennen, aber die diese Gesetze auch weitergeben, Vater. Und danke, dass wir das lesen können und wieder reinterpretieren, Vater, und auf dich zurückführen dürfen. Danke, Vater, für das Geschenk der Weisheit und dass du uns Weisheit lehren möchtest, Jesus. Und wir empfangen das jetzt, wir beten, dass es in einem guten Herzen in uns bleibt und nicht verloren geht. Vater, lass uns jetzt auch gesund nach Hause kommen. Ich bete, dass jeder gesund nach Hause in sein Bett kommt, Herr, dass wir gut schlafen, dass wir morgen früh gut rauskommen, dass wir noch eine gute Woche vor uns haben, Vater, eine friedvolle, ruhige Woche, Vater, dass uns das, was wir tun müssen, gut gelingt, Herr, dass wir Gesegnete sind in allem, was wir tun und über alles, Vater, deinen Frieden erfahren. Du bist es, der uns versorgt, Vater, du bist es, der uns im Griff hat, Jesus, und wir wollen keine Furcht und Angst vor der Zukunft haben. Deinen guten Namen beten wir und danken dir. Amen.